Nie kann man zu großes Vertrauen zum lieben Gott haben, der so mächtig und barmherzig ist. Man erhält von ihm so viel, wie man von ihm erhofft, schreibt die heilige Therese von Lisieux, deren Fest wir in 5 Tagen am 1. Oktober feiern. Ihr Weg ist der des Vertrauens und restlosen Sich-Überlassens, wie sie kurz vor ihrem Tod sagte. Vielen von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist dieser Weg bekannt unter dem Namen der kleine Weg. Guten Abend. Zu dieser Sendung über Therese von Lisieux begrüßt Sie Maria Linig. Ich gehöre zum Säkularinstitut Notre-Dame de Vie, einer Weltgemeinschaft, deren Berufung es ist, in den Fußstapfen von Therese vom Kinde Jesus den kleinen Weg mitten in der Welt, in einem ganz normalen Berufsleben und in der Weihe an Gott zu leben. Heute Abend möchte ich mit Ihnen einer von vielen Spuren folgen, die uns zeigen, in welch enger Beziehung Thereses kleiner Weg zu der Lehre des Apostels Paulus steht. Bedeutet nicht auch schon der Name des großen Völkerapostels, dass er sich selber als klein erachtet hat? Paulus heißt übersetzt ja so viel wie der Kleine. Es ist unbestreitbar, dass Therese dem heiligen Paulus viel zu verdanken hat. Das hatte auch Papst Johannes Paul II. Bei einem Besuch in Lisieux am 2. Juni 1980 in seiner Predigt zum Ausdruck gebracht, die mit den Worten des Apostels Paulus begann. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. Johannes Paul II. Kommentiert sogleich dieses Paulus-Zitat. Er sagt, schwerlich könnte man Worte finden, die besser zusammenfassen und zugleich deutlich aussprechen, was das besondere Charisma der Thérèse Martin ausmacht. Von Thérèse von Lisieux kann man mit Überzeugung sagen, dass der Geist Gottes ihrem Herzen möglich gemacht hat, den Menschen unserer Zeit das grundlegende Geheimnis, die Wirklichkeit des Evangeliums direkt zu offenbaren. Die Tatsache nämlich, dass wir wirklich den Geist empfangen haben, der uns zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. Der kleine Weg ist der Weg der heiligen Kindschaft. Soweit Johannes Paul II. Letztlich bedeutet heilig sein nichts anderes, als sich ganz und gar vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Es bedeutet nichts anderes, als wahrhaft ein Kind Gottes zu sein. Therese hatte dies begriffen. Kurz vor ihrem Tod sagte sie, die Heiligkeit liegt nicht in dieser oder jener Übung, sondern sie ist eine Gesinnung des Herzens, die uns demütig macht und klein in den Armen Gottes, unserer Schwachheit bewusst und bis zur Verwegenheit vertrauend auf seine Vatergüte. 3 Tage später sagt sie, Kind sein bedeutet, dass man sein Nichts anerkennt, alles vom lieben Gott erwartet. So wie ein Kind alles von seinem Vater erwartet. Kleinsein heißt auch, nicht die Tugenden, die man übt, sich selber zuzuschreiben, nicht sich selber zu irgendetwas fähig zu halten, sondern anerkennen, dass der liebe Gott diesen Schatz in die Hand des kleinen Kindes legt, damit es ihn benutzt, wenn es ihn braucht. Aber der Schatz gehört immer dem lieben Gott. Auch der große Apostel Paulus möchte diese Wahrheit zum Ausdruck bringen. Er ruft sie uns allen zu, wenn er Timotheus dazu auffordert, seine Hoffnung auf Gott zu setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Paulus und Therese waren sich dessen bewusst, dass wir Menschen alles von Gott erhalten haben, angefangen bei unserem nackten Leben. Nicht nur an die Gemeinde in Korinth, sondern auch an uns richtet Paulus die sehr direkte Frage: Was hast du, das du nicht empfangen hättest? Ja, Gott hat uns allen das Leben geschenkt. Und nicht nur das Leben, sondern auch unsere je eigene Berufung. Sei es nun die, ein gottgeweihtes Leben zu führen oder die Berufung zu Ehe und Familie. Schon gleich zu Beginn ihrer selbstbiografischen Schriften kommt Therese vom Kinde Jesus auf die Erwählung zu sprechen und zitiert dabei explizit den Apostel Paulus. Jesus, so schreibt sie, beruft nicht die, die würdig sind, sondern die er berufen will. Oder wie der heilige Paulus es sagt, Gott erbarmt sich, wessen er will, und er beweist Barmherzigkeit, wem er Barmherzigkeit erweisen will. Also ist es nicht das Werk dessen, der will, noch dessen, der läuft, sondern Gottes, der Erbarmen erweist. Therese möchte mit diesem Paulus-Zitat natürlich keineswegs sagen, dass Gott etwa sein Erbarmen den einen schenkt und den anderen verweigert. Nein, sie möchte ganz einfach die Ungeschuldetheit des Erbarmens Gottes hervorheben, dass wir uns nicht verdienen können, dass er aber niemandem vorenthält. Gott macht uns Geschenke. Das ist menschlich gesprochen unbegreiflich. Auch Therese wunderte sich lange darüber, dass Gott so manchem Sünder überaus große Gnaden zuteil werden lässt. Sie schreibt: Lange habe ich mich gefragt, warum nicht alle Seelen das gleiche Maß an Gnaden empfangen. Ich wunderte mich darüber, dass Gott Heilige, die ihn zuvor beleidigt hatten, wie der heilige Paulus, der heilige Augustinus, mit außergewöhnlichen Gunsterweisen überschüttete. Später wird Therese eine Antwort auf diese Frage finden. Sie wird verstehen, welche Haltung das Erbarmen Gottes auf uns herabziehen kann. Es ist die Haltung eines Kindes, das im Bewusstsein seiner Schwachheit alles von seinem Vater erhofft. Das steht ganz sicher dem Bild, das sich unsere heutige Gesellschaft vom idealen Menschen macht, entgegen. Unsere Gesellschaft und sicher auch unbewusst wir selber manchmal streben nach einer individuellen Selbstverwirklichung. Die Verwirklichung der eigenen Persönlichkeit ist an sich auch gar nichts Schlechtes. Aber wir meinen oft, die Abhängigkeit von Gott sei nur ein Hindernis auf dem Weg zu diesem Ziel. Oft glaubt man auch, man könne oder müsse alles selber nach den eigenen Vorstellungen und aus eigener Kraft tun. In Wirklichkeit ist ein solches Werk aber nur vergängliches Menschenwerk. Paulus und Therese möchten aber am Werk Gottes mitarbeiten, das nicht vergeht, das Ewigkeitswert hat. So schreibt Paulus den Korinthern, die sicher noch sehr irdische Ansichten hatten: In Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend kam ich zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Auch den Philippern legt er die Wahrheit von der Kraft Gottes nahe. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Als Therese von ihren Oberen die verantwortungsvolle Aufgabe einer Novizenmeisterin übertragen wird, spürt sie auch sofort, dass sie dieser Verantwortung nicht aus eigener Kraft gerecht werden kann. Sie schreibt: Als ich in das Heiligtum der Seelen Einlass erhielt, nebenbei bemerkt, Therese betrachtet wie Paulus die Menschen als Heiligtum, als Tempel des Heiligen Geistes. Als ich in das Heiligtum der Seelen Einlass erhielt, erkannte ich sogleich, dass die Aufgabe meine Kräfte überstieg. Da barg ich mich schnell in den Armen des lieben Gottes und sagte zu ihm: Herr, ich bin zu klein, um deine Kinder zu nähren. Willst du ihnen durch mich austeilen, was für jeden das Richtige ist, so fülle meine kleine Hand. In der Tat, nie ist meine Hoffnung enttäuscht worden. Der liebe Gott hat meine kleine Hand gefüllt, so oft es nötig war, um die Seelen meiner Schwestern zu nähren. Ich gestehe, hätte ich mich auch nur im Geringsten auf meine eigenen Kräfte verlassen, sehr bald hätte ich die Waffen zurückgegeben. Man spürt, dass Gutes zu wirken ohne die Hilfe des lieben Gottes ebenso unmöglich ist, wie die Sonne bei Nacht scheinen zu lassen. Ja, Gott ist es, der in uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über unseren guten Willen hinaus. Das ruft Paulus den Philippern wie auch uns in Erinnerung. Der große Apostel Paulus ging wie Therese, die Patronin der Weltmission, den kleinen Weg. Das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Was mich selbst angeht, will ich mich nicht rühmen, höchstens meiner Schwachheit, schreibt er an die Korinther. Diese Erfahrung des Apostels Paulus findet sich auch bei Therese, die davon überzeugt ist, dass Gott die schwächsten Werkzeuge benutzt, um Wunder zu vollbringen. Du täuschst dich, meine Liebe, wenn du glaubst, deine Therese schreite stets voll Eifer auf dem Weg der Tugend. Sie ist schwach, sogar sehr schwach. Das erfährt sie täglich neu. Aber Jesus gefällt es, sie wie den heiligen Paulus die Wissenschaft zu lehren, sich ihrer Schwachheiten zu rühmen. So lesen wir in ihrem Brief an eine Cousine. Auch ihre Selbstbiografie zeugt von dieser Haltung. Ich betrübe mich nicht, wenn ich sehe, dass ich die Schwäche selbst bin. Im Gegenteil, ich rühme mich ihrer und mache mich jeden Tag darauf gefasst, neue Unvollkommenheiten in mir zu entdecken. Ich muss mich ertragen, wie ich bin, mit all meinen Unvollkommenheiten. Damit will Therese nicht zu Laxismus und Laissez-aller aufrufen. Nein, Therese strebte immer nach der Vollkommenheit. Aber sie tat es nicht auf perfektionistische Weise. Denn dies wäre eine allzu menschliche Sicht von Heiligkeit. Sie sieht, dass Gott uns mit unseren Schwächen, ja sogar dank unserer Schwachheit, heilig machen kann. Therese geht so weit zu sagen, dass das Größte, das Gott in ihrer Seele gewirkt hat, darin besteht, dass er ihr ihre Kleinheit, ihre Ohnmacht gezeigt hat. Die Schwachheit, das Nicht-Können, ist also für Gott kein Hindernis, sondern im Gegenteil, es ist eine Gnade, die uns auf dem Weg zur Heiligkeit weiterbringt. In einem Brief an ihre älteste Schwester schreibt Therese: Je schwächer man ist, ohne Wünsche, ohne Tugenden, umso eher ist man geeignet für das Wirken dieser verzehrenden und umwandelnden Liebe Gottes. Dennoch legt Therese uns nahe, immer unseren kleinen Fuß zu heben. Das heißt, wirklich das zu tun, was wir können, damit Gott unseren guten Willen sieht. Warum lässt Gott uns unsere Schwachheit erfahren? Zunächst einmal zeigt uns Gott damit ganz einfach die Wahrheit, nämlich, dass wir angesichts der Allmacht Gottes einerseits und unserer sündigen Menschennatur andererseits absolut ohnmächtig sind. Wir können uns nicht selber retten. Gerade deshalb hebt Paulus so sehr die Gnade hervor. Aus Gnade seid ihr gerettet, schreibt er an die Epheser. Und sie ist auch an ihm nicht ohne Wirkung geblieben. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, ruft er den Korinthern zu. Alles ist Gnade. Das ist auch die Feststellung, die Therese macht. Meine Gnade genügt dir, denn sie weist ihre Kraft in der Schwachheit, sagt der Herr zu Paulus. So will sich Paulus seiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi, das heißt die Gnade, auf ihn herabkommt. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. So die Erfahrung des Paulus. Gott lässt auch uns unsere Schwachheit erfahren, damit wir uns demütig, das heißt die Wahrheit erkennend, an ihn wenden, damit wir zu ihm rufen und er unsere leeren Hände füllen kann, wie er es für Paulus und für Therese, wie wir vorhin schon hörten, getan hat. In der Tat, je ärmer und je leerer wir von uns selber sind, je weniger wir von uns selber besetzt sind und je weniger wir uns auf uns selber stützen, umso mehr Raum gibt es für Gott und sein Wirken in uns und in unserem Leben. Umso mehr Gnaden kann er uns schenken. Therese sagte uns vorhin bereits, dass man umso geeigneter für das Wirken der Liebe Gottes ist, je schwächer und ärmer man ist. Deshalb mochte Therese die großen Sünder, die sich bekehrten, ganz besonders. Die Erkenntnis und das Annehmen ihrer großen Not und Armut ließ diese Sünder ganz offen und frei werden für das gnädige Wirken Gottes. Paulus hatte dies sozusagen am eigenen Leibe erfahren. Deshalb kann er im Römerbrief schreiben, wo die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Paulus bleibt nicht bei seiner Vergangenheit stehen. Er vergisst, was hinter ihm liegt, und streckt sich aus nach dem, was noch vor ihm liegt. So würde auch Therese handeln, wenn sie eine große Sünderin gewesen wäre. Jedenfalls schreibt sie am Ende ihrer selbstbiografischen Schriften: Vor allem ahme ich das Verhalten Maria Magdalenas nach, ihre erstaunliche oder vielmehr ihre liebende Kühnheit, die das Herz Jesu entzückt, reißt das meinige hin. Ja, ich fühle es, hätte ich auch alle begehbaren Sünden auf dem Gewissen, ich ginge hin, mich in die Arme Jesu zu werfen. Denn ich weiß, wie sehr er das verlorene Kind liebt, das zu ihm zurückkehrt. Einige Tage nach dieser Niederschrift bittet Therese Mutter Agnes von Jesus, ihr Manuskript zu vervollständigen und hineinzuschreiben: Auch wenn ich nur alle erdenklichen Verbrechen begangen hätte, ich verharrte doch immer im selben Vertrauen. Ich bliebe mir bewusst, dass diese Unmenge von Beleidigungen einem Wassertropfen gleich wären, der in einen Glutofen fällt.
Hätte ich die Verbrechen der ganzen Welt begangen.
Der Glutofen, von dem Therese hier spricht in diesem Gedicht, ist die unendliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Deshalb behält sie ihr grenzenloses Vertrauen. Das ist, wie schon eingangs erwähnt, ein wichtiges Charakteristikum ihres kleinen Weges. Therese bleibt nicht bei ihrer Armut und Schwachheit stehen. Nein, sie blickt voll Vertrauen auf Gott. Ohne dieses Vertrauen würde uns die Erfahrung unserer Armut und Schwachheit nicht weiterbringen. Sich schwach und arm zu erfahren, das kann oft schmerzlich und beängstigend sein. Dennoch geht es nicht darum, bei dieser Negativerfahrung stehen zu bleiben und so um uns selber zu kreisen. Wichtig ist es, sie in eine positive Erfahrung umzuwandeln, indem wir unsere Situation Gott hinhalten, voller Vertrauen darauf, dass er damit etwas Positives wirken kann. Wir müssen nur wirklich an die barmherzige Liebe Gottes glauben. Das Vertrauen und nichts als das Vertrauen muss uns zur Liebe führen, schreibt Therese. Paulus spricht seinerseits im Römerbrief vom Gesetz des Glaubens. Das griechische Wort Pistis steht sowohl für den Glauben als auch für das Vertrauen. Letztlich fallen beide in eins. In diesem glaubenden Vertrauen oder vertrauenden Glauben ist Paulus davon überzeugt, dass nichts uns von der Liebe Gottes scheiden kann. Therese greift genau diese letzte Römerbriefstelle auf und sagt, sie spüre wie der heilige Paulus, dass dies so ist. In demselben Römerbrief ruft Paulus uns dazu auf, uns angesichts des Erbarmens Gottes uns selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Auch Therese lädt uns ein, uns mit vollem Vertrauen Gottes unendlicher Barmherzigkeit zu überlassen. Sie will selber ein Opfer der Liebe für Jesus sein und weiht sich am 9. Juni 1895 der barmherzigen Liebe Gottes. Diese Weihe hat Therese auch einigen ihrer Mitschwestern vorgeschlagen. Dabei ist nichts zu befürchten. Das hat sie Marie, ihrer ältesten Schwester, klargemacht, die Angst davor hatte, ein Opfer zu sein. Sich Gott als Opfer darbringen, bedeutet für Therese, sich Gottes Liebe auszuliefern. O mein Jesus, lass mich dies glückliche Opfer sein. Verzehre dein Brandopfer mit dem Feuer deiner göttlichen Liebe. Das ist Thereses sehnlichster Wunsch. Dazu bedarf es keiner außergewöhnlichen Taten. Sie schreibt weiter, wenn man Jesus lieben, sein Opfer der Liebe sein will, je schwächer man ist, umso eher ist man geeignet für das Wirken dieser verzehrenden und umwandelnden Liebe. Schon allein der Wunsch, Opfer zu sein, genügt. Aber man muss einwilligen, immer arm und kraftlos zu bleiben. Und das ist schwer. Ah, ich fühle wohl, das, was dem lieben Gott in meiner kleinen Seele gefällt, ist, dass ich meine Kleinheit und meine Armut liebe. Meine blinde Hoffnung auf seine Barmherzigkeit. Dass nur eins Not tut, mich mehr und mehr mit Jesus zu vereinen und dass das Übrige mir hinzugegeben werde. Das ist Thereses Intuition, als sie ihre Armut spürt. Es ist auch ihre Sehnsucht. Jesus war reich und hat sich arm gemacht, um seine Armut mit der Armut von Marie vom Heiligen Sakrament zu vereinigen. Welch Geheimnis der Liebe, schreibt Therese in Anspielung an Paulus in einem Brief an ihre Cousine Marie, die sich Sorgen wegen ihrer Armut machte. Jesus soll ihr alles sein. Lass mich stets dich allein suchen und finden. O Jesus, sei alles, betet Therese am Tag ihrer Profess. In einem Gedicht besingt sie dies. Christus ist meine Liebe, er ist mein ganzes Leben. Paulus lebt aus derselben Sehnsucht. Für mich ist Christus das Leben. Ich sehne mich danach, bei Christus zu sein, bekennt er im Brief an die Philipper. Die bekannteste Stelle ist sicher die aus dem Galaterbrief, wo er schreibt: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Diese Paulusworte fanden in Therese große Resonanz. Über den zweiten Empfang der Heiligen Kommunion in ihrer Kindheit schreibt sie in ihren selbstbiografischen Schriften: Unaufhörlich wiederholte ich mir die Worte des heiligen Paulus: Nicht mehr ich lebe, Jesus lebt in mir. Auch in ihrem späteren Leben bleibt es dabei, wie aus ihrem Gedicht Jesus, mein Vielgeliebter, erinnere dich hervorgeht. Heilige und göttliche Hostie, nicht mehr ich bin es, die lebt, vielmehr lebe ich von deinem Leben. Aus Liebe leben, das heißt von deinem Leben leben. So lesen wir in ihrem wohl berühmtesten Gedicht aus Liebe leben. Ja, letztlich geht es ganz konkret darum, aus Liebe zu leben und alles, was wir tun, vereint mit Jesus aus Liebe zu tun. Diese Berufung zur Liebe hat Therese, wie sie in ihrer Selbstbiografie ganz explizit schreibt, durch Paulus entdeckt. Auf der Suche nach einer Antwort schlug sie die Briefe des heiligen Paulus auf. Das 12. und 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes fiel ihr in die Hände und so entdeckte sie: Meine Berufung ist die Liebe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte mich heute Abend von Ihnen verabschieden mit dem Wunsch, dass auch Sie mit Therese und mit Paulus wieder neu entdecken, dass unsere Berufung als Christen in erster Linie darin besteht, uns der Liebe Gottes auszuliefern, so schwach wie wir sind, und aus dieser Liebe zu leben.